Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Salama, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Salam an unsere Zuhörerinnen. Das ist die Schlüsseltechnologie-Podcast, Episode 1959, um Gottes Willen.
1959.
Episode 59.
Nein, hab ich ein paar verpasst eventuell, wer weiß.
Machst du?
Nee, vielleicht wurden da auch ganz viele parallel aufgenommen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und das passt natürlich wunderbar zum Thema der heutigen Sendung.
Ja, ach Mist, ich wollte jetzt gerade fragen, machst du das manchmal, dass du so Angaben machst, so 1500 und so, wenn es um Zahlen geht? Oder sagst du 1500?
Ich sage, glaube ich, bei Jahren eher noch so 2024 anstatt 2024, aber glaube ich bei Zahlen ist nicht so.
Also ich weiß zum Beispiel, dass ich gerade, wenn es um Geldbeträge geht, dann sage ich gerne mal so 1300 Euro oder sowas.
1300 Euro. Also das erinnert mich jetzt natürlich sofort daran, als ich 2012 mir ein Notebook gekauft habe und war dafür auf der Bank, weil damals hatte ich nur 800 Euro EC-Kartenverfügungsrahmen. Das hätte nicht gereicht. Und dann war ich auf der Bank und habe 1100 Euro abgehoben oder halt 1100 Euro, weil so wurde mir das dann gegeben. Mir wurde dann ein Umschlag gegeben, so ein Briefumschlag mit 1100 Euro Scheinen. Und ich habe mich so ein bisschen merkwürdig gefühlt, dann damit irgendwie durch die Stadt zu laufen. Also natürlich, es konnte ja keiner wissen, dass ich das irgendwie in der Jackentasche stecken hatte, aber es war mir schon so ein bisschen shady. Das ist so die einzige Assoziation, die ich damit habe. Ansonsten ist das in meinem Sprachgebrauch nicht drin.
Okay, erstaunlich. Es ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass ich das tatsächlich so geläufig benutze und aber kaum sonst jemand. Aber
ja,
gut,
ich würde vorschlagen, dass du diese Diskussion nebenläufig zu der aktuellen Sendung einfach weiter in deinem Kopf köcheln lässt.
Okay, ja gut.
Denn ja, das ist jetzt schon mein zweiter Versuch, langsam hier eine goldene Moderationsbrücke aufzubauen. Es geht heute um Nebenläufigkeit. Ja, mal wieder so ein bisschen eine Grundlagenbesprechung. Wir haben das Ganze schon so mal ein bisschen angeschnitten in Folge 15, die auch schon quasi fast denselben Titel hatte, nämlich Multitasking in Betriebssystemen. Und ja, wieso jetzt selber Titel? Das sind alles komplett unterschiedliche Wörter. Wenn man sich die Definition anguckt, wir wissen ja, der Schlüsseltechnologie-Podcast ist der Wikipedia-Vorlese-Podcast. Mhm. Und wir fangen natürlich immer so an, laut deutschsprachiger Wikipedia-Definition von Nebenläufigkeit: in der Informatik die Eigenschaft eines Systems, mehrere Aufgaben, Berechnungen, Anweisungen oder Befehle gleichzeitig ausführen zu können.
Das geht doch gar nicht.
Hingegen.
Niemand kann
Multitasking. Was gleichzeitig? Dann siehst du, Vorsicht, das ist Nebenläufigkeit. Jetzt kommen wir nämlich zum Multitasking.
Ah.
Die Fähigkeit eines Betriebssystems, mehrere Aufgaben quasi nebenläufig auszuführen. Und Aha. Wir sehen, jetzt haben wir natürlich eine wunderschöne Situation, das eine definiert das andere.
Mhm.
Das macht die Sache natürlich sehr einfach in der Abgrenzung. Deswegen habe ich jetzt nochmal dagegen reflektiert, wie ich den Begriffsgebrauch in der Praxis sehe. Und zwar im Fachjargon würde ich abgrenzen Multitasking, die tatsächliche funktionale Umsetzung von so einer Multiprozessarchitektur in Hardware und Software. Also die Funktionen, die von den Hardwareherstellern zum Beispiel in Prozessoren bereitgestellt werden oder von Betriebssystemherstellern in der entsprechenden Betriebssystem-Software, damit so ein Computer mehrere Prozesse ausführen kann. Und für den Begriff Prozess verweise ich im Prinzip auf alle vorangegangenen Schlüsseltechnologie-Folgen. Bitte fangen Sie bei Folge 0 an, wenn Sie hier gerade neu sind. Hingegen Nebenläufigkeit ist eher das, was dann der Anwendungsentwickler machen muss. Also derjenige, der dann ein konkretes Programm schreibt, muss sich Gedanken machen, wie das Programm gebaut werden kann oder ertüchtigt werden kann, dass man diese Möglichkeiten zur parallelen Ausführung nutzen kann und gleichzeitig das korrekte Verhalten gewahrt bleibt.
Okay, ja.
Und das klingt ja jetzt erstmal nach einer relativ einfachen Sache, dass man, ja, wenn man einfach zwei Sachen gleichzeitig machen will, macht man das halt einfach, dann sind das halt zwei Programmteile, die nebeneinander laufen oder sowas. Wie gesagt, eben, das ist dann diese Ebene Multitasking. Das Betriebssystem stellt ja Funktionen dafür bereit, dass verschiedene Prozesse ablaufen können oder auch innerhalb von Prozessen sogenannte Threads, also Fäden, verschiedene quasi ja, Handlungsstränge quasi der Programmausführung, die nebeneinander auf demselben Speicher arbeiten, aber quasi separate Dinge tun können, also zum Beispiel auch auf verschiedenen Prozessorkernen laufen und ihre eigenen Befehle ausführen, aber die Ressourcen des Programms sich teilen. Und das ist eben genau das Problem. Sobald man in irgendeiner Form mit einer geteilten Ressource zu tun hat, kann es halt zu Knatsch kommen, wenn irgendwie mehrere Akteure in diesem Prozess oder verschiedene Prozesse nebeneinander versuchen, auf diese geteilten Ressourcen zuzugreifen und dann nicht klar ist, wie das nun geregelt werden muss. Dass es eventuell unterschiedliches Verhalten gibt, je nachdem, wer gerade zuerst dran ist oder halt später.
Okay, jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Also so richtig ernsthafte Gleichzeitigkeit ist ja auf derselben Leitung eigentlich schwer möglich, oder? Also ich kann natürlich eine Sache an mehrere Empfänger gleichzeitig schicken, aber wenn es darum geht, verschiedene Anliegen zu bedienen, dann ist ja in dem gleichen Moment sozusagen, in der gleichen Nanosekunde, auf der Leitung kann eigentlich immer nur einer bedient werden, oder?
Das ist ja genau der Punkt. Mit dieser Leitung, die du jetzt da beschreibst, hast du eben genauso eine geteilte Ressource. Und wie wir die irgendwie tatsächlich sinnvoll teilen zwischen mehreren Akteuren, müssen wir jetzt halt uns fragen und dementsprechend Strategien entwickeln.
Genau.
Wenn es darum gehen würde, einfach zwei komplett verschiedene Berechnungen zu machen. Also das klassische Beispiel von so Nebenläufigkeiten, Multitasking oder das einfachste Beispiel wäre einfach, ich gebe halt zwei verschiedene Aufgaben an zwei Prozessorkerne und dann machen die halt einfach was damit. Also zum Beispiel, ich habe irgendwie eine lange Liste von Zahlen, ich will wissen, welche davon Primzahlen sind. Das ist ein Problem, was für jede einzelne Zahl erstmal von sich aus komplett isoliert betrachtet werden kann. Ich kann einfach zu dem ersten Prozess hingehen und sagen, du rechnest jetzt nach, ob 34 eine Primzahl ist, und dann zum nächsten und sage, du rechnest jetzt nach, ob 39 eine Primzahl ist. Und dann können die halt beide so ihr Ding machen, weil jeder Prozessorkern auch seinen eigenen Register hat, und solange man nur in diesen Registern agiert, braucht man da keinen weiteren Speicher, hat man keine weitere geteilte Ressource, solange bis dann irgendwann mal das Ergebnis rauskommt. Und das ist dann vielleicht bei solchen Zahlen wie 34, 39 jetzt eine nicht allzu lange Rechnung, aber wenn man unendliche Zahlen hat, könnte das ja auch ein bisschen länger dauern. Also solange man quasi nur tatsächliche Rechenzeit braucht, ist das einfacher, als wenn man dann tatsächlich mit geteilten Ressourcen zu tun hat. Also wenn man dann zum Beispiel gleichzeitig im Dateisystem dieselbe Datei schreiben möchte, wenn man zum Beispiel gleichzeitig auf irgendein Gerät zugreifen möchte, wie zum Beispiel ein Netzwerkgerät. Gut, ein Netzwerkgerät, da würde es halt wieder das Betriebssystem regulieren. Dadurch, dass beide durch das Betriebssystem durch müssen, beide Prozesse, kann dann das Betriebssystem entscheiden, welche Nachrichten zuerst geschickt werden sollen und so weiter. Eine geteilte Ressource könnte auch zum Beispiel sein, die Aufmerksamkeit der Benutzerin. Wenn jetzt beide Prozesse irgendwie gleichzeitig eine Abfrage machen wollen bei der Benutzerin, dass irgendwelche Werte eingegeben werden, dann muss ja auch in irgendeiner Form geguckt werden, dass es da nicht zu unnötiger Verwirrung kommt. Also ja, sobald man tatsächlich eine geteilte Ressource hat, wird es schwierig. Und wenn es nicht nur Rechenzeit ist, die nebeneinander läuft.
Ja, okay.
Wenn man dann eben nicht vorsichtig ist oder halt nicht sauber darüber nachdenkt, was man tut, dann kommt es zu so einer Klasse von Problemen, die im Allgemeinen Race heißt, also Rennen auf Englisch. Allgemein sagt man auch so Race Condition, also Wettlaufsituation im Deutschen. Das ist wieder so ein Fall, wo ich auf die deutschen Übersetzungen gucke und sage, es fühlt sich einfach falsch an.
Ja.
Ich bin halt den englischen Jargon gewohnt. Es ist eine sachlich richtige Übersetzung, aber es ist halt einfach nein. Es ist nein.
Okay, ja.
Also man würde so Race Condition sagen, wenn es um Speicherzugriff geht, insbesondere Data Race. Und was diese Race-Sache bedeutet, ist eben eine Situation, wo das Ergebnis mehrerer nebenläufiger Prozesse davon abhängt, in welcher Reihenfolge die einzelnen Rechenschritte verschiedener Prozesse zufälligerweise ausgeführt werden. Also gerade insbesondere eben Rechenschritte im Sinne von halt, wenn man auf eine gemeinsame geteilte Ressource zugreift. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datei habe im Dateisystem, könnte ich mir halt vorstellen, dass bestimmte Zugriffe sein können, dass man da welche Teile liest oder bestimmte Teile schreibt. Und ich möchte nur mein Programm so ausgestalten, wenn zwei Prozesse oder drei oder 10.000 nebeneinander laufen und alle auf diese Datei zugreifen, dann möchte ich ja vermeiden, dass nur dadurch, wie sich jetzt zufälligerweise diese Zugriffe ordnen, ob jetzt nun der Prozess 1 als erstes zufälligerweise dran war oder der Prozess 2 oder der Prozess 17, soll sich ja im allgemeinen Fall kein anderes Ergebnis einstellen in dem, was tatsächlich in die Datei reingeschrieben wird oder was rausgelesen wird. Das ist dann eben diese Situation Race, wenn das trotzdem eintritt. Nun kann natürlich auch die Antwort sein, man kann es auch vielleicht einfach akzeptieren. Also zum Beispiel, wenn ich eine Logdatei schreibe, also eine Datei, wo ich so Texteinträge hinterlasse, so zeilenweise, wo die Programme bestimmte Ereignisse quasi, wie in so einem Logbuch halt mitschreiben. Und dann sagt halt Prozess 1, zu irgendeinem Zeitpunkt steht da seine Logzeile, Prozess 1 sagt, ich habe jetzt hier irgendwie Daten gelesen. Und Prozess 2 schreibt dann danach als nächstes eine Logzeile rein, ich habe jetzt irgendwelche Daten weggeschrieben. Dann kann es natürlich sein, dass das irgendwie beim nächsten Mal andersrum ist, wenn halt zufälligerweise die Ausführung andersrum ist. Und das ist ja dann in dem Fall kein Problem. Das ist zwar technisch gesehen ein Race, aber das interessiert sich ja keiner für, weil das halt nur die akkurate Darstellung der Realität ist. Das ist jetzt erstmal nicht das Problem, sondern es geht halt eher darum, wo so ein Race tatsächlich die Korrektheit der gesamten Berechnung gefährdet, wenn ein unterschiedliches Verhalten passiert, je nach Ausführungsreihenfolge. So ein klassisches Beispiel wäre, wenn man einfach im Speicher einen Zähler liegen hat zum Beispiel. Wir machen mal was ganz Einfaches und nehmen nur einfach eine Zahl, die wir irgendwie hochzählen wollen. Irgendwie verschiedene Prozesse in unserem verteilten System hier laufen nebeneinander und machen irgendwelche Dinge. Und wenn irgendein Ding passiert ist, was sie gemacht haben, dann werden sie vielleicht einen Zähler hochzählen wollen, damit wir am Ende sehen können, wie viele Dinge tatsächlich gemacht wurden in einer, zum Beispiel in einer bestimmten Zeit oder insgesamt oder was auch immer. Oder wie vielleicht, um einen Fortschrittsbalken anzuzeigen, würde man vielleicht sagen wollen, wir wissen, 10.000 Schritte sind zu tun und bis jetzt sind 84 gemacht worden. Also können wir einen dementsprechend gefüllten Fortschrittsbalken anzeigen. Dafür müssen wir natürlich dann auch sicherstellen, dass jedes Hochzählen auch tatsächlich richtig abgebildet wird in diesem Zähler. Das Problem ist aber nun, wenn wir im Speicher hantieren, haben wir halt genauso dieses gleiche Verhalten, wie wir es beim Dateisystem gerade schon hatten. Wir haben halt Lesen und Schreiben. Wenn wir also einen Zähler hochzählen wollen, also wir wollen ja in dem Moment, wo ein Prozess halt so einen Schritt dokumentiert soll, hat der Zähler um eins hochgezählt werden. Und das sind im Wesentlichen drei Schritte. Wir lesen diesen Wert aus, der vorher da ist. Dann erhöhen wir diesen Wert, der dann in dem Moment in unserem Prozessorregister liegt. Und dann schreiben wir das Ganze wieder zurück in den Arbeitsspeicher rein. Das sind also ja, drei getrennte Schritte. Und bei dem Multitasking, also in Folge 15, als wir das besprochen haben, haben wir ja gesehen, dass das normale Multitasking im Betriebssystem dadurch abläuft, dass ein Prozess für eine bestimmte Zeit halt laufen kann und dann irgendwann ist dann diese Zeitscheibe abgelaufen und der Prozess wird unterbrochen durch die entsprechende Unterstützung der Hardware, also durch so einen Timer, den das Betriebssystem dort in der CPU eingestellt hat, ist dann die TKU abgelaufen und der Prozess wird unterbrochen, wo auch immer er gerade steht. Und die Kontrolle geht an das Betriebssystem zurück, um dann zu entscheiden, wer jetzt als nächstes laufen kann. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass in dem Moment, wo der eine Prozess gerade dabei ist, den Zähler gelesen zu haben und erhöht zu haben, aber hat ihn noch nicht zurückgeschrieben, wird er unterbrochen. Der andere Prozess startet, also nennen wir den ersten mal A und den zweiten B. Der Prozess B kommt jetzt also dran, will auch den Zähler erhöhen, liest den Zähler aus, erhöht ihn, schreibt ihn auch zurück. Und dann kommt der Prozess A wieder dran und der weiß nicht, dass jetzt gerade zwischendurch diese andere Zählerhöhung stattgefunden hat. Der hat den Zähler sich geholt. Meinetwegen war der Zähler am Anfang 40. Dann hat A den Zähler auf 41 hochgezählt, ist dann unterbrochen worden. Dann hat B sich den Zähler angeguckt, hat 40 gesehen, hat das um 1 erhöht, hat 41 zurückgeschrieben. Und dann kann A weiterlaufen und erinnert sich, quasi wacht aus dem Koma wieder auf und sagt, aha, ich wollte doch gerade meinen Zähler 41 zurückschreiben. Und schreibt das dann halt in den Speicher zurück und in dem Moment haben wir dann halt so einen Race gehabt, denn korrekterweise hätten wir den Zähler zweimal erhöhen müssen, hätten dann bei 42 landen müssen, aber wir sind nur bis 41 gekommen, weil quasi diese beiden Erhöhungen ja nebenläufig stattgefunden haben und dann eben versucht haben, quasi gleichzeitig in diesen Speicher reinzuschreiben oder halt sind sich zumindest beim Schreiben in die Quere gekommen.
Das liegt jetzt aber tatsächlich nur daran, dass sie zufällig exakt in diesem Moment eingeschlafen sind vorher, ne?
Ja.
Ja, okay.
Das ist auch mega heimtückisch, sowas zu debuggen, wenn solche Sachen passiert. Das ist dann.
Ja, das klingt so.
Das ist dann, wir hatten ja schon mal Heisenbugs besprochen, ne?
Ja, genau.
Ich hatte ja schon mal den Begriff Heisenbug eingeführt, dass eine der problematischsten Klassen von Softwarefehlern, die bei der Diagnostizierung plötzlich weggehen. Also wenn man versucht, sie zu diagnostizieren und sie dann vielleicht in einer kontrollierten Umgebung ausführt, ist dann eventuell genau diese zufällige Situation gerade nicht mehr darstellbar. Und dementsprechend verschwindet das Problem einfach vor den eigenen Augen. Also das ist eine Möglichkeit, wie solche Heisenbugs entstehen können.
Ja, klingt auf jeden Fall, also da muss man erstmal drauf kommen in so einem Moment, dass das passiert sein könnte. Ja.
Ja.
Okay.
Und ich habe es jetzt hier schon beschrieben, als dass das Ganze durch Multitasking passiert. Es kann natürlich auch dadurch passieren, dass einfach beide Prozesse auf verschiedenen CPU-Kernen laufen. Also dass halt quasi gleichzeitig Prozess A und Prozess B sagen, so quasi unisono, wir lesen jetzt den Zähler ein. Mhm. Beide lesen 40 in ihr eigenes Prozessorregister ein. Die Register sind jeweils pro CPU-Kern. Also die sind unabhängig voneinander. Weil das ja quasi der kleine Zettelblock ist, auf dem der Prozessor halt seine Rechnung machen kann. Ich verweise auf die Speicherhierarchie-Folge, Folge 7. Dann machen sie ja halt gleichzeitig diese Addition und dann schreiben sie gleichzeitig die Zahl zurück, die sie erhalten haben. Also es kann durchaus, es kann so eine Nebenläufigkeit und so ein Race durchaus eintreten, sowohl mit einer Mehrprozessorarchitektur als auch auf einzelnen Prozessoren.
Okay, ja.
Was wir jetzt also brauchen, ist ein Mechanismus zum wechselseitigen Ausschluss. Ne, die ganz einfache Idee ist, wenn gerade einer mit diesem Stück Speicher, mit diesem Zähler im Speicher interagiert, darf niemand anders damit interagieren. Das ist jetzt die grundsätzliche Idee, wie man sowas lösen könnte. Eine der wichtigsten Primitiven, einer der wichtigsten Grundbausteine für nebenläufige Programme. Und eben dieser Mechanismus des wechselseitigen Ausschluss heißt im Englischen Mutual Exclusion und deswegen kurz abgekürzt dann MUT und X, also die ersten beiden Silben zusammengenommen zu dem Kunstwort Mutex. Wir wollen jetzt also einen Mutex haben und mit dem Mutex wollen wir Zugriffe auf diese Zählervariable im Speicher regulieren. Frage, wie implementiert man sowas?
Ist das eine Frage an mich?
Ich meine, du kannst natürlich mal versuchen zu überlegen, wie du diese Frage beantworten würdest. Und eventuell, wenn wir dann sehen, ob wir die offensichtlichen Lösungsansätze entsprechend konterkarieren können.
Ja, also das Erste, was mir einfällt, wäre, man müsste natürlich wieder irgendeinen Tracker mitführen, der einen Flag setzt und sagt, ja, diese Zahl ist aber gerade in Bearbeitung durch einen anderen Prozess. Und deswegen kannst du die jetzt nicht auslesen, um die zu manipulieren. Also du kannst gerne wissen, wie groß die ist, aber wenn du die haben möchtest, um die zu manipulieren, dann nee.
Das ist auch grundsätzlich das, was man macht. Das Problem ist jetzt, wenn ich diesen Tracker, also dieses ja quasi die wie bei der Bibliothek die Ausleihkarte, wenn ich das Ding jetzt einfach im Speicher direkt daneben lege und einfach sage, hier muss sich derjenige Prozess, der jetzt gerade ran will, eintragen. Und dann habe ich das Problem nur verschoben und nicht gelöst, weil das gleiche Problem genauso eintreten kann. Zwei Prozesse kommen gleichzeitig auf die Idee, ihre eigene Prozessnummer reinzuschreiben, überbügeln sich dann gegenseitig und kriegen nicht mit, dass da gerade ein Race aufgetreten ist. Also das wäre nur eine Verschiebung des Problems, das ist keine Lösung. Man könnte natürlich sagen, diese Kontrollkarte wird einem zentralen Prozess gegeben. Und der ist halt einfach derjenige, der die zentrale Verwaltungsstelle ist dafür. Also genauso wie bei der Bibliothek, da ist das ja auch dadurch geregelt, dass ich mit dem Buch erst zur Ausleihe muss. Und die Ausleihe ist halt eine zentrale Stelle oder gut, vielleicht sind es mehrere tatsächlich physische Orte. Aber es ist ja die Repräsentation einer Entität, nämlich der Bibliotheksverwaltung, die das dann halt dokumentiert. Und damit ist das dann halt klar, wer dieses Buch tatsächlich ausgeliehen hat und wer jetzt gerade den exklusiven Zugriff darauf hat.
Ja.
Das ist, so könnte man sich das ja auch vorstellen, dass man sagen kann irgendwie, ja, jedes Mal, wenn da irgendwie so ein Zähler hochgezählt werden soll, können das die Prozesse nicht selber machen, diese ganzen Prozesse, die da rum agieren wollen, sondern die können nur so zu einem zentralen Steuerprozess hingehen und sagen, ich möchte jetzt gerne eins dazu addieren. Und dann würde sich dann dieser zentrale Prozess drum kümmern. Das hat natürlich dann gleich auch die nächste Frage, wie ordnet man die Zugriff auf diesen zentralen Prozess? Dann wird man sich wahrscheinlich dann auf das Betriebssystem besinnen. Aber dann ist das Problem aus Anwendungssicht erstmal weggeschoben, aber dann hat man natürlich, wenn man dann den anderen Hut des Betriebssystementwicklers aufsetzt, das gleiche Problem, wie mache ich das eigentlich als Betriebssystementwickler, diesen wechselseitigen Ausschluss irgendwie zu erzwingen, denn das Betriebssystem läuft ja im Zweifelsfall auch auf mehreren Prozessoren. Mache ich das dann genauso, designiere ich jetzt einen Prozessorkern nur für wichtige Betriebssystemsachen, die für Synchronisierung dienen, aber wie kann ich dann eigentlich an das Ding Nachrichten schicken, von allen anderen Prozessorkernen auf eine sichere Art und Weise. Also wir sind schon wieder dabei, das Problem eigentlich nur zu verschieben. Das ist noch nicht wirklich eine Lösung im stringenten Sinne.
Ja, dann braucht man immer so einen Oberaufseher, ne?
Naja, wie gesagt, wenn ich den Oberaufseher habe, also selbst wenn der auf seinem eigenen Prozessorkern läuft, die ganzen Programme, die auf anderen Prozessorkernen laufen, die müssen mit dem reden können. Wie synchronisieren wir das denn? Also dass sich die nicht gegenseitig in die Quere kommen, wenn sie Nachrichten an diesen Aufseherprozess schicken. Denn Nachrichten sind auch wieder nur Stücke im Speicher, die man beschreibt.
Ihr könnt jetzt die Notizen überfliegen, aber ehrlich gesagt, also mir fällt jetzt ad hoc keine Lösung ein.
Ja, das ist auch einige Zeit lang tatsächlich so Stand der Forschung gewesen, dass man da halt rumgetrickst hat so ein bisschen. Es gibt eine, ich hatte hier noch, bevor wir auf die richtige Lösung kommen, habe ich hier noch eine weitere Idee formuliert, dass man noch sagen kann, wir haben gesehen, dass dieses Problem auftreten kann, so ein Data Race auftreten kann, wenn man unterbrochen wird, während man gerade mit diesem Zähler interagiert. Also wir hatten diese Beispielsituation, Prozess A hat den Zähler ausgelesen und erhöht in seinem Register, will den zurückschreiben, wird aber dann dement unterbrochen.
Ja.
Dann könnte man noch sagen, okay, offenbar ist diese Sequenz aus Lesen, Erhöhen, Zurückschreiben eine sogenannte kritische Region. Und in, also kritische Region in dem Sinne, wir dürfen es in diesem Bereich des Codes, wenn wir da gerade durchlaufen durch unseren Algorithmus, darf dieser Prozess nicht unterbrochen werden. Das ist mindestens mal ein Analyse-Tool, was in der, wenn man das Ganze formal theoretisch behandelt, wird das als Analysebegriff auftauchen, also quasi der, was man dann, wenn man den Code auf die Tafel schreibt, dann entsprechend markieren kann und sagen kann, hier ist eine kritische Region, da müssen wir sorgfältig raufgucken. Vergleich dazu halt Teile des Codes, die nur mit exklusiven Speicher arbeiten, also Speicher, der zu dem bestimmten Teilprozess oder zu dem bestimmten Teilthread gehört, der ist dann halt nicht kritisch. Zum Beispiel halt, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe mit der Primzahl irgendwie, ich gebe irgendwie einem Prozess ein paar Primzahlen zu prüfen, dann ist dieses Geben der Zahl eine kritische Region, weil das Kommunikation zwischen Prozessen erfordert. Aber die tatsächliche Primzahlberechnung ist keine kritische Region. Die ist halt isoliert in dem Prozess und verwendet keine geteilten Ressourcen. Und man könnte jetzt noch als Idee formulieren, man könnte ja vielleicht irgendwas dem Prozess an die Hand geben, dass er so eine kritische Region markieren kann und dem Betriebssystem Bescheid sagen kann, ich mache jetzt hier gleich was Kritisches, wo ich halt auf geteilten Speicher zugreife. Während ich das mache, unterbreche mich mal bitte nicht. Das muss ich fertigstellen, bevor wir hier weitermachen. Das ist ja so eine Idee, die man eventuell noch machen könnte. Hat ja einige Probleme, wie ich das aufgelistet habe. Erstmal, das hilft nur, wenn man nur auf einem CPU-Kern ist. Sobald man auf mehreren CPU-Kernen ist, können halt wirklich wahrhaft parallel laufende Prozesse das Problem haben, dass sie trotzdem auf Speicher zugreifen wollen, auch wenn sie nicht unterbrochen werden zwischendurch. Das zweite Problem ist, und das ist auch so ein bisschen ein ähnliches Problem, was wir bei dieser Idee mit einem zentralen Steuerprozess haben. Wir müssen halt mit diesem zentralen Steuerprozess reden oder in dem Fall von dieser kritischen Region müssen wir mit dem Betriebssystem reden. Das ist dann ein Syscall, so wie wir es in Folge 19 besprochen hatten. Und die sind ziemlich teuer. Also teuer heißt im heutzutage Computerkontext etwa so Größenordnung Mikrosekunden und wir wollen eigentlich eher Nanosekunden haben an Zeitdauer für solche Sachen.
Okay, ja.
Also quasi ja, Faktor 1000 langsamer wollen wir nicht haben. Und ein drittes Problem ist, wenn man jetzt einem beliebigen Nutzerprogramm, also einem beliebigen User-Space-Programm die Möglichkeit gibt zu sagen, ich darf jetzt so lange, bis ich fertig sage, nicht unterbrochen werden, würde das natürlich von böswilligen Prozessen sofort ausgenutzt werden, einfach die gesamte Rechenzeit als kritische Markierung zu markieren. Und dann können die ganze CPU-Kerne blockieren.
Ja, okay.
Na, also das fällt auseinander, wenn man mal dieses Angreifer-Mindset einnimmt und mal fragt, wenn ich hier eine neue Fähigkeit rausgebe, wie könnte man das als Angreifer ausnutzen? Und das hält hier nur wenigen Mikro- oder Nanosekunden an Prüfungsstand, bevor da offensichtliche Probleme auftreten.
Ja.
Also ja, kritische Regionen, ein sinnvolles Analysewerkzeug, wo man dann halt so den Code sich durchliest und sich so bestimmte Stellen markiert, wo man dann so eventuell ein Fragezeichen ranschreibt und dann im Code-Review nochmal genauer raufguckt, ob man da alles richtig gemacht hat. Aber für tatsächliche technische Lösungen hilft uns das nicht. Tatsächlich ist das mal wieder so ein Problem, was mit Hardware-Unterstützung gelöst wird. Das haben wir auch gesehen, das war mit dem Multitasking im Prinzip ganz genauso. Am Anfang war das mit dem Multitasking nur kooperativ. Also dass das Betriebssystem halt dem Programm sagen konnte, ich gebe dir jetzt einfach die CPU und wenn du mal irgendwann eine Gelegenheit hast, mal jemand anderen dran kommen zu lassen, bitte melde dich. Also da war das dann halt ein Syscall, dass man halt sagen kann, ich bin jetzt mal bereit, an andere mal die Kontrolle abzugeben, sofern da noch irgendwelche anderen Aufgaben anstehen. Und wenn das halt ein böswillig oder auch nur kaputtes Programm halt nicht gemacht hat, dann ist das halt einfach nie passiert und das Betriebssystem war ausgeschaltet. Das wurde dann dadurch gelöst, dass eben in den Prozessoren solche Interrupts eingebaut wurden, also dass das Betriebssystem die Möglichkeit hat, die bildlich gesprochene Tickeruhr zu stellen und dann zu sagen, das ist ja schön und gut, dass dieser Prozess jetzt hier läuft und jetzt die CPU ganz für sich allein hat, aber in 1,5 Millisekunden will ich wieder drankommen und entscheiden, was als nächstes passiert. Und dann wird halt der Prozess, der dann, wenn er diese 1,5 Millisekunden noch komplett ausnutzt, wird dann halt einfach an der Stelle durch die CPU abgebrochen. Oder genau zu sein, unterbrochen. Damit das Betriebssystem dann entscheiden kann, wer als nächstes drankommt.
Okay.
Und so ist es hier auch. Wir haben mit weiterer Hardware-Unterstützung das Problem ja zumindest lösbar gemacht. Und zwar ist die entsprechende Hardware-Unterstützung sogenannte Atomics oder atomare Instruktionen. Also spezielle CPU-Instruktionen, die, wie der Name sagt, atomar sind, also unteilbar. Die können nicht unterbrochen werden. Und das ist jetzt ein bisschen irgendwie ein bescheuerter Name, weil an und für sich kann jede CPU-Instruktion nicht unterbrochen werden. Die Unterbrechung ist immer zwischen CPU-Instruktionen. Aber wir haben eben das Problem, dass wir es eben hier nicht nur mit einer Instruktion zu tun haben. Wenn wir so einen Zähler erhöhen wollen, ist das eben diese Sache mit, wir laden einen Wert aus dem Arbeitsspeicher in unser CPU-Register. Wir erhöhen das CPU-Register und wir schreiben das zurück. Das sind also drei Instruktionen. Und dann Atomic ist eine atomare Instruktion, ist eine, die all diese drei Schritte zu einer einzigen Instruktion zusammenführt. Also wo man tatsächlich einen Ladeberechnungs- und Speicherbefehl hat, der sogar bis in den Arbeitsspeicher durchschlägt. Ein Berechnungsschritt, der bis in den Arbeitsspeicher durchschlagen kann.
Mhm. Ja.
Und für einen Mutex wäre zum Beispiel so eine entsprechende Operation Fetch and Add, also holen und addieren, also dass ein Wert aus dem Speicher ausgelesen wird, der dann gleichzeitig um das mitgegebene Argument erhöht wird und dann auch der erhöhte Wert zurückgeschrieben wird. Also man würde so eine Instruktion ausführen und dann nimmt die halt zwei Argumente, was gemacht werden soll. Also wir sehen zum Beispiel bei dieser Ladeoperation, bei der ganz normalen, die hätte ja auch zwei Argumente, die würde halt sagen, von wo soll geladen werden und in welches Register soll geladen werden. Und hier ist es stattdessen, wo findet sich quasi dieser Zähler, mit dem wir irgendwie arbeiten wollen, um wie viel erhöhen wir den? Und dann, sogar ein drittes Argument, wo schreiben wir dann den geholten Wert in welches CPU-Register rein?
Mhm. Ja.
Also da haben wir sogar drei Argumente, mit denen wir da irgendwie diesen Befehl ausführen. Also drei Sachen, die quasi Teil dieses Befehls noch mit sind. Und das ist alles eine Sache. Da kümmert sich dann die CPU halt drum, dass auch dieser Durchgriff auf den Arbeitsspeicher gemacht wird, dass dafür auch eventuell alle möglichen Caches auf dem Weg dahin invalidiert werden. Wir haben in der Speicherhierarchie-Folge in Folge 7 gesehen, dass zwischen Arbeitsspeicher und CPU-Register ja noch weitere Cache-Ebenen sind. Bei modernen x86-Prozessoren sind das insgesamt drei Cache-Ebenen, die dann sukzessive näher dran am CPU-Kern sind. Der L3-Cache ist für den gesamten Prozessor, der L1-Cache auf jeden Fall nur für den CPU-Kern. Wo der L2-Cache genau lagert, ist mir jetzt nicht bewusst, kann vielleicht auch bei verschiedenen Modellen unterschiedlich sein. Aber da hätte man ja auch wieder genau das gleiche Problem, wenn ich dieses Ändern von Daten nur im Cache quasi machen würde, also nur mit der Zeile, die mir im Cache rumliegt, könnte halt zwischendurch ein anderer Prozessorkern in seinem eigenen Cache andere Sachen sehen und andere Sachen machen. Das ist für normale Prozesse halt vollkommen okay. Das will man ja eben, wenn diese Prozessorkerne mit völlig unterschiedlichen Daten arbeiten, dann sollen die halt in ihrem eigenen Cache nur ihre eigenen Daten, die sie selber interessieren, drin haben und sollen nicht jedes Mal jede blöde Schreiboperation in den Arbeitsspeicher durchschlagen müssen, weil das wieder halt alles viel zu lange dauert und viel zu lange wiederum halt Mikrosekunden anstatt Nanosekunden, wie man es eigentlich haben will. Für so ein Atomic muss man aber tatsächlich in den Arbeitsspeicher durch. Also man nimmt da halt in Kauf, dass das dann auch teurer ist. Diese Instruktion wird lange auszuführen brauchen, relativ zu einem normalen Load, was durch den Cache gehen kann oder ein Store, was in den Cache gehen kann und dann irgendwann mal später tatsächlich im Arbeitsspeicher landet. Hingegen hat man halt dadurch dann halt stattdessen die gewollte Korrektheit, dass das tatsächlich funktioniert. Und es ist trotzdem immer noch schneller als ein Kontextwechsel zu einem Kontrollprozess hin. Also wenn ich jetzt sage, Mikrosekundenbereich, ist das dann vielleicht eher der einstellige Mikrosekundenbereich, wo der Syscall oder der Kontextwechsel zu einem Kontrollprozess eher so im zwei- oder dreistelligen Mikrosekundenbereich wäre.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass man allein durch das Zusammenfassen und das Sparen dieser Unterbrechung eventuell, dass man da sowieso eigentlich Zeit gewinnt, also durch das Zusammenfassen selber, oder nicht?
Nicht unbedingt. Es ist sowieso so, dass moderne Prozessoren, also jetzt nicht die ganz einfachen Embedded-Kerne, die man in so Smart-Geräten und sowas findet, aber die tatsächlichen Notebook-PC-CPUs oder auch Smartphone-CPUs sind da noch ein bisschen cleverer durchaus. Die können auch selber, wenn sie Programmcode sehen, der bestimmte Instruktionen in bekannten Mustern hat, also vielleicht auch meinetwegen so etwas, was ein Laden, Erhöhen, Zurückschreiben ist, können sie einfach so selber während der Ausführung noch zusammenführen in sogenannte Makrocode-Instruktionen. Mhm. Und sofern das halt eine Optimierung darstellt. Genauso andersrum können die auch auf die Idee kommen, größere Instruktionen zu zerlegen in Mikrocode-Schritte. Das ist dann alles für das Programm selber transparent. Davon kriegt das Programm selber nichts mit, aber das stellt eine Optimierung dar, die der Prozessor halt selber macht, beziehungsweise eine Art von Optimierung, die sich dann anpasst daran, was das konkrete CPU-Modell für eine Architektur hat. Das ist dann halt das, womit die Prozessorhersteller irgendwie jedes Jahr nochmal 5% rausquetschen aus der CPU, indem sie dann noch irgendwelche Mikrocode-Optimierungen oder Makrocode-Fusions und so weiter machen. Mhm. Okay. Also das ist sowieso eine Sache, die eventuell machen. Das würde ich jetzt gar nicht mal so als den großen Gewinn ansehen. Es ist halt eher, dass man ein relativ allgemeines Werkzeug, eben zum Beispiel so einen Kontextwechsel zum Betriebssystem hin, ersetzt durch ein fokussierteres Werkzeug, sodass man sich dann halt bestimmten Aufwand sparen kann, der aus diesen Kontextwechseln einhergeht und stattdessen nur die eine teure Sache macht, die man tatsächlich braucht und nicht noch 10 andere teure Sachen nebenher, die nur zufälligerweise dann mitverwendet werden, obwohl man sie gar nicht bräuchte.
Okay, ja.
Für so einen einfachen Zähler würde man tatsächlich auch atomare Instruktionen direkt nehmen, Also für so einen einfachen Zähler, wenn es jetzt nur darum geht, dass mehrere Programme irgendwie so eine einzige 32-Bit-Zahl oder 64-Bit-Zahl manipulieren müssen, dafür ist dann tatsächlich der atomare Zähler der richtige Weg. Hingegen, wenn es darum geht, größere Datenstrukturen zu bearbeiten, zum Beispiel wenn vielleicht mehrere Prozesse oder mehrere Threads in einem Prozess in eine Datei reinschreiben wollen und wollen sich dafür einigen, dass das immer nur ein Thread gleichzeitig machen darf, dann ist vielleicht diese Dateidatenstruktur ist ja natürlich nochmal eine größere Sache, die nicht einfach nur so ein kleines Stück Speicher ist. Und diese atomaren Instruktionen gibt es eben nur für einzelne Zahlen, also für einzelne 32-Bit, 64-Bit-Zahlen und so weiter und so fort. Oder für auch für Ein-Bit-Werte, also so Booleans, solche Felder, die nur wahr oder falsch sind, gibt es das eventuell auch. Wenn man größere Datenstrukturen bearbeiten will oder halt andere Ressourcen abbilden will, die gar nicht irgendwie einzelne Zahlen im Speicher sind, sondern Netzwerkgeräte oder sowas, dann würde man eben halt ein tatsächliches Mutex verwenden. Also dass man neben der tatsächlichen Struktur, die man bearbeitet, halt quasi eine kleine Zahlvariable führt, die mit atomaren Instruktionen bearbeitet wird und die dazu dient, diesen wechselseitigen Ausschluss zu implementieren. Also zum Beispiel, dass jeder Prozess dann dort versuchen würde, in dieses Mutex seine eigene Prozess-ID reinzuschreiben. Und dann, das wäre dann quasi die Darstellung, dass hier eine Sperre passiert ist. Und wenn man die Sperre aufheben will, schreibt man stattdessen wieder 0 zurück. Dafür kann man das verwenden. Oder man sagt halt, das wäre dann zum Beispiel die Operation Test and Set. Also dass man sagt, ich lade den Zähler raus, ich teste auf einen Wert, der darstellt, dass es Mutex frei ist, also zum Beispiel 0, und ich setze auf den Wert, den ich mitgebe, also zum Beispiel meine Prozess-ID. Und dann würde halt zurückkommen, ob das jetzt funktioniert hat und man den Wert gesetzt hat oder ob vorher keine 0 drin war und dementsprechend das Mutex schon gehalten wurde. Also so gibt es halt diese verschiedenen Atomics, die für verschiedene Arten von Mutex-Designs gedacht sind. Es kann natürlich auch sein, dass das Mutex einfach darin besteht, quasi eine 0 ist frei und 1 ist belegt. Dementsprechend würde dieses Fetch und Add ausreichen, dass man sagt, ich füge auf jeden Fall immer 1 hinzu und gucke dann, was die Zahl war. Und wenn es mehr ist als das, wenn es halt nicht eine 0 war, was da drin war, dann war es halt schon blockiert und ich nehme dann die 1 wieder weg. Also ich mache dann noch einmal einen Fetch und Add mit minus 1. Kann man auch alles machen.
Ja.
Okay. Also so, das sind so die, ja, so Test und Set auf der einen Seite und Fetch und Add auf der anderen Seite sind, glaube ich, so die klassischen Operationen, die man hat für Atomics. Test and Set heißt eventuell auch Compare and Swap. Aber es ist, glaube ich, dasselbe, soweit ich erinnere. Anyway,
ja,
das fand es jetzt hier aus.
Ja,
es war aber auf jeden Fall habe ich dann halt dieses kleine Mutex daneben stehen, so als ja quasi mein kleines Kontrollfeld, meine Ausleihkarte, damit ich halt nicht das ganze Buch atomar bearbeiten muss, sondern ich bearbeite atomar nur die Ausleihkarte und danach weiß ich halt, wenn ich jetzt eine Ausleihkarte tatsächlich richtig eingetragen bin, kann ich das Buch anfassen, weil natürlich alle anderen Prozesse, mit denen ich zu tun habe, sich an die Regeln halten werden und dann nicht mehr auf den gemeinsamen Nutzenspeicher zugreifen in dem Moment oder auf die, was auch immer das für eine Ressource ist. In der Praxis kombiniert man das dann eventuell mit Syscalls, weil ja das Problem normalerweise ist, wenn ich so ein Mutex nehmen will, dann will ich eigentlich auch so lange warten, bis ich das tatsächlich nehmen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt an dem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich gerne in die Logdatei reinschreiben will, das kennen alle Leute in der Pubertät und so weiter, sind sie mal durchgelaufen. Wenn ich jetzt an diesem Punkt in meinem Programm angekommen bin und will jetzt in diese Logdatei reinschreiben, dann kann ich halt eventuell auf das Mutex gucken und das Mutex sagt, nee, das ist schon jemand anders. Und dann kann ich jetzt eigentlich im Prinzip nicht viel machen, außer halt zu warten, bis das halt frei wird. Dann könnte man natürlich sagen, ja gut, dann warte ich halt mal kurz irgendwie eine Millisekunde und probiere es dann nochmal. Aber das ist natürlich ziemlich dumm im allgemeinen Fall, weil es natürlich ziemlich lange dauern kann, bis das mal der Fall ist. Es kann eventuell zum Beispiel sein, dass irgendwie der Prozess, der da gerade Logzeilen reinschreibt in die Datei, irgendwie tatsächlich 10 oder 100 oder 10.000 Logzeilen schreibt und das dauert einfach eine ganze Weile. Oder vielleicht ist gerade die Platte am Hängen und deswegen dauert das mal eine Sekunde, bis es weitergeht. Und wenn ich dann halt einfach die ganze Zeit irgendwie versuchen würde, auf dieses Mutex einzuhämmern, dann wäre das irgendwie ziemlich teuer, dann wäre es eine ziemliche Verschwendung von Rechenzeit. Das ist tatsächlich eine Sache, die im Kernel gemacht wird. Also wenn der Kernel auf Ressourcen wartet, dann geht er davon aus, dass es immer nur Nanosekunden oder so dauert, bis was wieder verfügbar ist. Und dann wird genau das gemacht, das nennt sich ein Spinlog, dass man einfach quasi so lange das Log, also halt Mutex heißt bei denen dann der Log in dem Moment, man rüttelt quasi so lange an dem Schloss, bis derjenige kommt, der den Schlüssel hat und es wieder aufschließt. Also bis irgendjemand anders kommt und das Mutex halt wieder aufmacht. Und so haben die da, gehen die da mit ihren Spinlogs um, weil sie im Prinzip auch keine andere Möglichkeit haben auf Kernel-Ebene. Hingegen ein User-Space-Prozess, der jetzt feststellt, mein Mutex hier ist noch nicht frei, ich muss jetzt erstmal drauf warten, hat natürlich eine schöne Möglichkeit. Da kannst du im Betriebssystem hingehen und sagen, du, ich muss hier auf diesen Mutex warten. Kannst du mich bitte schlafen legen und dann wieder aufwecken, sobald das Mutex für mich da ist? Und das ist dann eben, dass man eben so ein blockiertes Mutex in einen Syscall überführt, der den Prozess so lange anhält, bis dann das Mutex tatsächlich für einen frei ist. Also der Kernel hilft dabei mit, dieses Mutex zu verwalten und wacht dann den jeweils nächsten, der das Mutex gerade nehmen will, wieder auf. Das ist eine Sache, die unter Linux zum Beispiel seit relativ langer Zeit implementiert ist unter dem Namen Futex. Ja. Das ist einfach ein Buchstabe anders. Futex als Abkürzung für Fast User Space Mutex.
Okay.
Halt wiederum da die Idee halt, diese beiden Sachen, die ich jetzt beschrieben hatte, irgendwie zusammenzuführen. Auf der einen Seite halt, ich will eigentlich einfach nur so Mutex angucken, aber andererseits möchte ich irgendwie gerne so eine Kontrollinstanz von außen das irgendwie kontrollieren lassen, wer mir jetzt nächstes das Mutex bekommt, sobald es von einem freigegeben wird. Und das kann eben der Kernel super machen. Dass man also sagt, normalerweise würde ich als Prozess einfach versuchen, das Mutex selber zu nehmen. Wenn das auch klappt, super, mache ich einfach sofort weiter. Also ich mache selber erstmal diese atomare Operation, dieses Test in Set zum Beispiel. Wenn ich jetzt sehe, das funktioniert nicht, dann gehe ich halt zum Kernel und sage, hier ist mein Futex. Ich habe es gerade nicht hinbekommen, das Ding zu locken. Kannst du mich bitte wieder aufwecken, wenn es soweit ist? Und dann wird das bei diesem Futex halt mit eingetragen, dass das Lock nicht nur gehalten wird, also dass nicht, dass irgendwo, das ist ja klar in dem Moment, dass irgendwo anders ein Prozess ist, der gerade dieses Mutex schon blockiert hat und dann irgendwie mit den geschützten Ressourcen Dinge tut. Das ist halt eine Sache, die dokumentiert ist in dem Futex. Gleichzeitig ist aber auch dokumentiert, dieses Futex ist jetzt contended. Also was heißt contended auf Deutsch?
Gefüllt, also Inhalt, mit Inhalt belegt.
Ja, nachgefragt, ne? Ja, ich sag mal nachgefragt, ne? Oder okay. Ich sehe hier ringen, wetteifern, disputieren.
Ah, im Sinne von contested.
Ja.
Also sowieso ja, wie in einem Contest.
Contested könnte eventuell auch sein, ja.
Okay. Ja, es sind ja Contenders in einem Contest.
Ja. Sagen wir mal, dass das Mutex ist umkämpft.
Ja, genau.
Und okay. Wenn dann der Prozess, der gerade das Mutex hält, dann irgendwann zurückkommt und sagt, so, ich bin jetzt fertig damit. Normalerweise würde der das einfach mit so einem Atomic zurückgeben. Stellt dann aber fest, aha, dieses Mutex ist gerade umkämpft. Ich muss jetzt dem Betriebssystem Bescheid sagen, dass ich das Mutex jetzt gerade freigebe, damit das Betriebssystem eventuell andere Leute, die auf dieses Mutex warten, aufwecken kann. Und ja, das ist eine super Sache. Weil, wie gesagt, wenn das Mutex nicht umkämpft ist, wenn einfach nur immer ein Prozess gleichzeitig darauf zugreift oder vielleicht auch gar keiner halt zwischendurch, dann kann das alles mit atomaren Instruktionen abgefrühstückt werden. Und erst in dem Moment, wo tatsächlich diese Umkämpftheit eintritt und mehrere Prozesse gleichzeitig darauf zugreifen wollen, schreitet dann das Betriebssystem ein, damit die Prozesse sauber schlafen gelegt werden können.
Okay, ja.
Das war jetzt die große Schiene Mutex. Ja, bitte?
Ja, das bedeutet, man hat sich sozusagen erstmal überhaupt diesen Baustein entwickelt, um sinnvoll abprüfen zu können, ob man jetzt irgendwie keine Gleichzeitigkeit mehr hat.
Also man...
Ja, das Atomic schafft halt diese Möglichkeit,
man eliminiert die Gleichzeitigkeit bei genau den Stellen, wo man sie nicht haben will.
Ja, genau.
Ansonsten lässt man sie natürlich weiter zu.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen die hohe Kunst davon, wenn man Programme parallel gestalten möchte, also nebenläufig, dass man versucht, diese Interaktionspunkte möglichst minimal zu halten. Damit eben möglichst viel gleichzeitig gemacht werden kann.
Ja, okay.
Ich habe immer noch einen ganz anderen Ansatz dargestellt. Vielleicht so ein bisschen, der auf einer etwas höheren Abstraktionsebene ist. Und zwar Kanäle. Kanäle, also Channels. Insbesondere ist mir das bekannt aus der Programmiersprache Go, die ich auf Arbeit relativ viel verwende. Und da ist, wenn man sich hier die Dokumentation durchliest, also hier ein Dokument, was ich hier verlinkt habe, namens Effective Go, aber das ist jetzt nur eine konkrete Anleitung, wie man mit dieser Programmiersprache effektiv arbeitet. Aber da ist insbesondere ein Zitat daraus zu einem geflügelten Wort geworden. Und zwar der Satz, do not communicate by sharing memory, instead share memory by communicating. Also kommuniziert nicht durch geteilten Speicher hindurch, sondern teilt Speicher, indem ihr miteinander kommuniziert. Und das ist diese Idee hinter der Funktion, die in dieser Programmiersprache Go drin ist, nämlich diese Kanaldatenstruktur, dass man sagt, man macht eigentlich, wenn es möglich ist, nicht diese Mutexe, man kommt nicht ganz drum herum, also Mutexe gibt es in der Programmiersprache auch, aber es ist dort üblicher, mit diesen Kanälen zu arbeiten, die Sprache auch bereitstellt. Und ja, das ist quasi wie so eine Telefonleitung, wo ich auf der einen Seite Daten reinstopfen kann und dann kann ich sie auf der anderen Seite rausholen. Und die Laufzeitumgebung kümmert sich darum, dass das Ganze nach bestimmten Regeln geordnet abläuft. Also wenn quasi mehrere Prozesse das sendende Ende von dem Kanal halten können die da alle gleichzeitig Daten reinstopfen und die Laufzeitumgebung kümmert sich darum, dass das alles ordentlich geordnet in den Kanal reingeht und eventuell auch zwischengespeichert wird und so weiter. Und es können auch gleichzeitig mehrere Leute aus diesem Ende dieses Kanals rauslesen. Und auch das wird dann geordnet dargestellt, dass dann, wenn mehrere Prozesse gleichzeitig ankommen oder mehrere Threads kommen gleichzeitig an und wollen aus demselben Kanal lesen, dann wird sichergestellt, dass halt das eins nach dem anderen abgearbeitet wird. Da muss sich dann der Autor des Programms keine Gedanken mehr drum machen, sondern das ist einfach eine Eigenschaft von den Kanälen, so wie sie bereitgestellt werden von der Laufzeitumgebung. Und damit kann man so bestimmte Muster, die sich in nebenläufigen Programmen finden, relativ gut abbilden. So ein klassisches Beispiel ist sowas, ja, das nennt sich meistens Worker Pool, also so ein Pool, also im Sinne von so einer Ansammlung quasi von Arbeitern. Also ich starte ganz viele Threads, die meine Arbeiter sind. Und die kriegen dann halt das empfangende Ende von so einem Kanal. Und ich als der quasi Manager, der wer auch immer der Manager-Thread ist von diesen ganzen Arbeitern, der hat dann das sendende Ende von dem Kanal und kann dann da Aufgaben reinrufen. Meinetwegen könnten wir uns vorstellen, wir haben hier irgendwie 100 Bilder ausgewählt in unserem Bildbearbeitungsprogramm, machen da jetzt irgendeine Bearbeitung. Also wir wandeln die in ein anderes Dateiformat um oder schneiden die zu oder was auch immer auf dieselbe Art und Weise. Dann hätten wir also so einen Kanal, wo dann 100 Mal durchgerufen wird, so jetzt Bild Nummer 1 in JPEG umwandeln, Bild Nummer 2 in JPEG umwandeln, Bild Nummer 3 in JPEG umwandeln. Und dann stellt halt die Laufzeitumgebung sicher, dass diese Nachrichten auf der gegenüberliegenden Seite bei den meinetwegen 10 verschiedenen Arbeitern, die da lauschen, genau 1:1 zugestellt werden. Also dass jeder von den Arbeitern halt genau eine von diesen Aufgaben bekommt.
Ja.
Halt auch keine doppelt und so weiter. Und sie kommen sich nicht in die Quere. Das wird unten drunter dann wiederum durch Mutex implementiert. Diese ganze Zustellungsgeschichte, aber es nimmt ein bisschen dem Programmierer die Arbeit ab, diese Mutexe alle fein zu koordinieren, sondern man kann halt diesen Kanal verwenden, der schon so ein gewisses sauberes Grundverhalten darstellt. Das heißt dann nicht, dass man nicht trotzdem noch eine Schikanerie irgendwie involviert ist, eventuell je nachdem, was man für Sachen genau abbilden will. Aber das ist so ein etwas anderes Muster, irgendwie über die Sachen nachzudenken, als irgendwie mit Stückchen von Speicher zu hantieren, die durch Mutex geschützt sind.
Ja, okay.
Also ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Kanäle irgendwie eine Lösung sind, die alles behebt. Denn, und das ist jetzt ein bisschen Rückbezug auf Folge 27, sobald man mehrere Prozesse oder auch nur mehrere Threads miteinander koordinieren muss, hat man dieses ganze Problemfeld verteilte Systeme wieder. Und ich glaube irgendwie, dass es noch so ein bisschen nerviger überhaupt als Data Race ist. Also es wenn man halt weiß, wie man mit Atomics und Mutexen umgeht, hat man sich einen Teil des Problems gelöst, aber so gewisse grundsätzliche Koordinationsprobleme, die sich in verteilten Systemen ergeben, lassen sich auch damit nicht lösen. Die sind trotzdem noch irgendwie der Diskussion würdig. Wir hatten ja zum Beispiel in Folge 27 diesen Konsensalgorithmus RAF besprochen, also wie sich eine Gruppe von Threads irgendwie darauf einigen kann, wer gerade Anführer ist oder sowas.
Ja.
Das ist eine Sache, die mit Mutexen alleine nicht zu behandhaben ist, sondern da muss man dann eben, da hat man eben dann Algorithmen, die ganz abgesehen von dem Speicherzugriff eben mit der Frage arbeiten, dass verschiedene Prozesse unterschiedliche Weltsicht haben können oder verschiedene Kommunikationswege zueinander haben können und so weiter und so fort.
Na gut, wir haben ja nun schon über relativ viele Folgen auch immer wieder festgestellt, dass die sehr häufige Antwort bei Computersachen ist, it's complicated. Es ist kompliziert.
Ja. Ja. Genau. Bei juristischen Fragen ist die Antwort immer, es kommt drauf an.
Genau.
Und bei Computerfragen ist die Antwort immer, es ist kompliziert.
Mhm. Okay.
Na gut. Dementsprechend ist es ja doch umso beeindruckender, wenn man Sachen findet, die tatsächlich einfach eine abgeschlossene Lösung haben. Ich meine, das ist ja bei Technik allgemein so. Ich gucke auf sowas wie eine Steckdose rauf und finde es absolut wahnwitzig, dass diese Komplexität davon, wie das Stromnetz abläuft, eigentlich zu 99,9% von mir weg extrahiert ist.
Ja.
Auf eine bestürzend vollständige Art und Weise. Ich will jetzt nicht sagen 100%, weil es gibt auch mal einen Stromausfall. Und man hat eventuell auch irgendwie mit interessanten Fragen zu tun, wenn man sowas wie ein Balkonkraftwerk anschließen will oder was. Aber zum allergrößten Teil ist dieses Problem für mich komplett weg abstrahiert. Und das ist eine tolle Sache. Vielleicht kommen wir dahin, dass es in IT auch noch öfter der Fall ist. Aber wenn ich so sehe, was die aktuellen Hype-Themen in der IT sind, dann habe ich da wenig Hoffnung.
Okay, ja.
Ansonsten habe ich hier noch einen Abendgedanken, so aus der Reihe Dinge, die man sich mal klar machen sollte. Das Amdahlsche Gesetz, also nach einem Herrn Amdahl benannt. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie so ein bisschen skandinavisch, können wir eventuell nochmal gucken. Er steht hier nur norwegische Abstammung, aber US-Amerikaner.
Okay.
Auch so, ja, einer der diversen Pioniere der Softwaretechnik. Und der Herr Amdahl hat so eine formal gesehen relativ einfache Gesetzmäßigkeit formuliert, aber halt so quasi dargestellt, dass man durch Parallelisierung nicht alle Dinge beliebig schnell machen kann. Also wenn ich einfach, wenn ich irgendwie sehe, mit einem CPU-Kern dauert die Sache irgendwie eine Minute und ich werfe jetzt zwei CPU-Kerne rauf, dann werde ich im Zweifelsfall nicht 30 Sekunden als Laufzeit haben, einfach für alle Dinge. Denn, also mal ganz abgesehen davon, dass man das Programm überhaupt erstmal nebenläufig implementieren müsste, damit das überhaupt funktioniert, hat man dann halt das Problem, dass eben nicht alle Sachen sich parallelisieren lassen. Wir haben das jetzt eben mit diesen Mutexen gesehen, dass man da eventuell so einen wechselseitigen Ausschluss implementieren muss, damit es da nicht zu Data Races kommt. Und das heißt, man hat so einen gewissen Teil von dem Programm, der tatsächlich parallelisierbar ist und der profitiert dann halt davon, wenn man mehr CPU-Kerne raufwirft. Und man hat einen bestimmten Teil, der nicht parallelisierbar ist, der bleibt einfach genauso wie vorher. Und in der saubersten Formulierung ist dann halt dieses Gesetz halt einfach so eine schöne Kurve, wo man sehen kann, wenn man ein Problem hat, was zu 60% parallelisierbar ist, wie verändert sich dann die Laufzeit, wenn man je mehr CPU-Kerne man raufwirft. Und natürlich konvergiert das dann darauf, dass irgendwann dann diese 60%, die parallelisierbar sind, einfach komplett verschwinden, wenn man das halt auf 1000 CPU-Kerne aufteilen könnte. Aber die 40% Bodensatz, die nicht parallelisierbar sind, die bleiben dann halt. Also daran hängt es dann halt, das ist dann unser Flaschenhals. Also mehr CPU-Kerne können nur Dinge schneller machen, die wahrhaft nebenläufig sind. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Parallele dazu mit der ganzen Diskussion über Quantencomputer, die immer so geredet werden, dass Quantencomputer alles verändern werden und was nicht alles. Quantencomputer, ohne jetzt darüber eine komplette Diskussion machen zu wollen, weil das ist natürlich noch eine völlig andere Sache, die ich jetzt hier nicht mehr ausführen werde, aber Quantencomputer können bestimmte Dinge schneller rechnen, aber nur ganz bestimmte Dinge, für die halt die ganz partikularen Algorithmen existieren. Und für den Rest sind sie halt im besten Fall genauso schnell und wahrscheinlich sogar langsamer als konventionelle Computer, die halt schon sehr viel mehr optimiert sind darauf, diese ganzen anderen normalen Berechnungen zu machen, in Anführungszeichen. Dementsprechend ist das nicht die, wird das auch nicht irgendwie die silberne Kugel sein, wie es man immer so schön sagt, die irgendwie alle Probleme löst, die man so hat. Und genauso ist es eben mit der Parallelisierung auch nicht gewesen. Irgendwann haben die CPU-Hersteller so in den 2000er Jahren angefangen, dass dann alles plötzlich mehrere CPU-Kerne haben musste, weil das Gigahertz-Rennen so ein bisschen an technische Grenzen gestoßen war bei irgendwie 4, 5 Gigahertz. Also konnte man die Prozessoren nur noch dadurch schneller machen, dass man mehr Prozessorkerne dann nebeneinander gelegt hat. Aber das hat nicht dazu geführt, dass einfach, wenn man von ein auf zwei Kern gegangen ist, die Sache doppelt so schnell war mit einmal, sondern es hat halt nur bestimmte Dinge schneller gemacht, die tatsächlich parallelisierbar sind. Und andere Sachen sind immer noch ähnlich schnell, wie sie vorher waren. Das ist ja so eine Sache, die man daraus mitnehmen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall, über Nebenläufigkeit nachzudenken als Programmierer. Aber es wird nicht irgendwie dazu führen, dass alles plötzlich magisch viermal so schnell ist, wenn man irgendwie ein paar mehr Kerne hat im CPU.
Ja. Ja, so wie du halt sagst, ne? Es sind eben keine Wunderdinge zu erwarten, ja.
Es ist diese, vielleicht ist das auch so ein bisschen, was bei mir jetzt so mitschwingt, diese Erinnerung an die 90er Jahre und frühen 2000er Jahre, wo das halt wirklich so war, dass irgendwie jede Prozessorgeneration einfach doppelt so schnell war wie die davor. Das ist halt schon lange vorbei. Ich meine, das ist auch in dem Sinne eine positive Erzählung, weil das natürlich bedeutet, dass die Geräte lange nutzbar bleiben. Ich kann halt heute irgendwie einen PC von 2012 nehmen und der geht eigentlich immer noch ganz gut. Also wenn man jetzt nicht Windows 11 installiert, weil das ist dann natürlich wieder so schlampig programmiert und so mit Werbung vollgestopft und Überwachung, dass es dann alles grottig langsam ist. Aber wenn man da wie so ein schlankes Linux-System drauf hat, dann ist das heute immer noch ein gutes System.
Mhm.
Den CPU, den ich 2014 gekauft habe, habe ich bis 2022 verwendet. Das wäre komplett irrwitzig gewesen, vorzustellen, dass ich einen 1990 einen CPU kaufen könnte, den ich bis 1998 produktiv einsetze. Das ist, da sind halt die Leistungssprünge deutlich geringer, weil das eben nicht mehr darauf abläuft, dass man einfach irgendwie den Takt mehr erhöht und einfach alles doppelt so schnell ist, sondern da kommen dann halt ein paar mehr CPU-Kerne dazu. Dadurch werden dann bestimmte Sachen schneller. Da sind so ein paar Mikrocode-Optimierungen, da werden dann bestimmte Sachen schneller. Und ansonsten ist es hauptsächlich der geringere Energieverbrauch, dadurch, dass man die Transistoren kleiner macht.
Ja, Moore's Law ist das, oder? Das diese Verdopplung der Geschwindigkeit beschreibt?
Na, Moore's Law sagt Verdopplung der Transistoranzahl.
Oder Verdopplung der Transistoranzahl, okay, genau.
Ja.
Aber es ist ja dann irgendwie über die Jahre mehr und mehr bewusst geworden, dass das eigentlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung am Ende ist. Na, man hat irgendwie das als Gesetzmäßigkeit betrachtet und deswegen versucht, diese Gesetzmäßigkeit hinterher zu entwickeln. Und möglicherweise hat sich das jetzt einfach so ein bisschen gedreht, dass man selbst festgestellt hat, okay, das ist jetzt gar nicht mal zwangsläufig so, sondern das liegt einfach daran, dass wir das mitmachen.
Ja. Ja. Naja, ob das jetzt, ich weiß auch nicht, wie ich dieser Erzählung glauben will, mit, dass das eine selbsterfüllende Prophezeiung war. Ich meine, irgendwie, wenn das jetzt nicht so formuliert geworden wäre, hätten dann in dieser Marktsituation die entsprechenden Prozessorhersteller keine besseren CPUs auf den Markt gebracht. Glaube ich jetzt mir auch nicht so richtig. Das war eher ein Ausdruck davon, dass die Marktsituation kompetitiv war zwischen den verschiedenen Prozessorherstellern und Prozessorarchitekturen.
Das ist richtig, aber am Ende ist halt klar gewesen, dass man an diesem Gesetz auf jeden Fall mal mindestens gemessen wird. Ja, sehr müßig darüber zu diskutieren.
Ich lasse das mal so stehen. Mhm. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach einen Punkt. Wir werden dann hier ganz nebenläufig, wirst du den Schnitt machen und ich werde dann die nächste Folge vorbereiten, die dann in 3 Wochen kommt. Damit könnt ihr rechnen.
Cool. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.